Ich lade euch ein, Gottes Wort mit mir aufzuschlagen zum Matthäusevangelium Kapitel 6. Ich möchte heute, wie angekündigt, eine Lehrstunde halten über das Thema Fasten. Darum schlag gerne mit mir auf zum Matthäus Kapitel 6. Ich werde nicht nur diesen Text behandeln, aber ich möchte ihn gerne vorwegstellen. Matthäus Kapitel 6, die Verse 16 bis 18. Und hier spricht der Sohn des lebendigen Gottes. Wenn ihr aber fastet, so seht nicht düster aus wie die Heuchler, denn sie verstellen ihre Gesichter, damit sie den Menschen als Fastende erscheinen. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn weg. Wenn du aber fastest, so salbe dein Haupt und wasche dein Gesicht, damit du nicht den Menschen als ein Fastender erscheinst, sondern deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten. Amen. Amen. Lass uns den Namen des Herrn anrufen im Gebet. Unser hoher und erhabener Herr Jesus Christus, wir wollen dich verehren und dir gehorchen. Wir wollen deine Jünger sein und wollen lernen, alles zu bewahren, was du geboten hast. Und so beten wir um deine Gnade, dass wir deinen Willen erkennen und danach leben und du so alle Ehre empfängst, auch durch unser schwaches Leben. Denn du bist es wert, dass man dich ehrt. Und so hilf uns durch deinen Geist und deine Gnade. Wir bitten all dies, Herr Jesus, in deinem Namen. Amen. Amen. Nehmt gerne Platz. Gleich zu Beginn, bevor wir wirklich anfangen, uns mit dem Thema zu beschäftigen, müssen wir uns eingestehen, wir müssen bekennen, dass dieses Thema Fasten bei den meisten Christen und auch bei uns leider sehr vernachlässigt, wenn nicht sogar ganz in Vergessenheit geraten ist bei so manchen. Und das ist kein modernes Phänomen. Der reformierte Theologe Wilhelmus Abrakel, der 1634 geboren wurde, der schrieb schon: Es ist traurig, ja ein Zeichen großen Verfalls in der Gemeinde, dass man sich so wenig ums Fasten kümmert, sowohl in der Öffentlichkeit als auch im Verborgenen. Deshalb sollten alle, die ein Leben in herzlicher Gottesfurcht führen wollen und das Wohl Zions zu sehen wünschen, sich dazu aufraffen, diese Pflicht auszuüben, lasst die Praxis des Fastens nicht aussterben. Also schon vor so vielen hunderten Jahren sah Brakel hier es als Zeichen von dem geistlichen Verfall für die Gemeinden an, und auch der einzelnen Christen, dass dieses Fasten so in Vergessenheit geraten war. Er spricht beinahe so, als sei die Praxis des Fastens vom Aussterben bedroht. Und wenn das schon der Fall war damals, wie viel mehr wohl heute? Dabei lehrt die Heilige Schrift, dass die Heiligen im Alten Testament fasteten, die Heiligen im Neuen Testament fasteten, unser Herr Jesus Christus selbst fastete, und durch die gesamte Kirchengeschichte hindurch sehen wir, dass Heilige immer wieder fasteten. Und ja, auch unser Glaubensbekenntnis aus dem Jahre 1689, da heißt es in Kapitel 22, es soll in besonderen Situationen eine würdevolle Demütigung unter Fasten und Danksagung in heiliger und religiöser Weise durchgeführt werden. Also unser Glaubensbekenntnis, das für uns lediglich eine Zusammenfassung der Dinge ist, die wir von Herzen glauben und bekennen, sagt uns, dass wir dies tun sollen. Wir bekennen also, wir glauben, dass die Heilige Schrift sagt, dass wir uns zu bestimmten Zeiten so unter Fasten demütigen sollten. Und darum wollen wir uns heute damit beschäftigen. Zunächst einmal, was ist biblisches Fasten überhaupt? Bevor wir diese Frage beantworten, lass mich dir sagen, was biblisches Fasten nicht ist, denn biblisches Fasten ist nicht das Fasten dieser Welt. Überall wird das Fasten empfohlen. In so vielen Zeitschriften liest man vom sogenannten Heilfasten. Millionen von Deutschen fasten regelmäßig, und dabei geht es vorrangig um ihre Gesundheit. Das heißt, den Körper von irgendwelchen überflüssigen Ballasten zu befreien, eine Diät, eine Entgiftung oder mentale Klarheit irgendwie wieder zu gewinnen. Das ist das Fasten dieser Welt, Heilfasten. Da geht es um die persönliche Gesundheit. Da steht der Mensch im Zentrum. Biblisches Fasten ist etwas ganz anderes. Hier steht Gott im Zentrum. Biblisches Fasten geht über das Körperliche hinaus. Es geht um etwas Geistliches. Also was ist biblisches Fasten? Lasst mich euch folgende Definition mitgeben. Biblisches Fasten ist der zeitlich begrenzte Verzicht auf Lebensmittel und Beschäftigungen des Lebens, um sich in besonderer Weise vor Gott zu erniedrigen und im Gebet sein Eingreifen zu erflehen. Noch kürzer könnte man sagen, Fasten ist ein besonderer Ausdruck unseres Hungers nach Gott und seiner Hilfe. Durch das Fasten drücken wir auf besonderer Weise auch aus, Gott, ich bin nichts, du selbst musst alles tun. Ich brauche nichts mehr und nichts dringlicher als dein Erbarmen, deine Hilfe, dein Eingreifen. Dein Beistand ist mir wichtiger als Essen und Trinken, wichtiger als alle anderen Werke, die wir irgendwie tun können. Gott, wir brauchen dich und dein Eingreifen. Wir suchen dich so sehr, dass wir gerade alles andere vergessen und gerade nach nichts anderem mehr fragen. Jeder von uns kann sich das vorstellen. Also ich stelle mir vor, ich sitze an meinem Esstisch und ich habe richtig Hunger. Ich habe vielleicht den ganzen Tag über nichts gegessen und jetzt wird mir meine Leibspeise serviert und ich freue mich. Jetzt darf ich endlich mein Lieblingsgericht essen und vielleicht habe ich danach noch etwas Wunderbares geplant, vielleicht einen Ausflug, auf dem ich mich schon lange irgendwie gefreut habe. Und dann bekomme ich aber plötzlich einen Anruf und vielleicht erfahre ich, dass es meiner Frau oder meinen Kindern oder irgendjemand von euch nicht gut geht und euch was passiert ist. In einem Moment, und ich denke, du kannst das nachvollziehen, in einem Moment springt man auf und dein Lieblingsessen ist dir völlig egal. Du lässt es links liegen, du hast plötzlich keinen Hunger mehr, du keine Sekunde denkst du noch an diesen Ausflug, den du da gerade machen wolltest. Deine Gedanken sind jetzt ganz woanders. Du machst dich sofort auf, weil es in diesem Moment etwas viel Wichtigeres gibt als das. Biblisches Fasten ist, ich merke, dass es eine Not gibt, vielleicht bei mir, vielleicht bei anderen, und dass ich jetzt unbedingt Gottes Hilfe brauche und ihn suchen muss und es nichts Wichtigeres gibt. Selbst lebensnotwendiges Essen und Trinken ist in diesen Momenten nebensächlich und unwichtig. Fasten meint also ein Hungern nach Gott und seiner Hilfe. Und tatsächlich ist es darum so, dass es ein Zeichen von geistlichem Stolz und Selbstgenügsamkeit ist, wenn man solche Momente in seinem Leben nicht kennt, solch einen Hunger nach Gott zu haben. Zumindest ist es ein Zeichen der Unkenntnis, der Lauheit oder des gewissen Verfalls, wenn man seine eigene Not und die Not anderer niemals so erkannt und so gespürt hat, dass man darum nie gefastet hat. Fasten ist nicht bloß etwas, was man sich vornimmt und das mal tun will, sondern weil man erlebt hat, dass es solch eine Not gibt und ich gar keine andere Wahl habe, als alle Zeit sein Angesicht zu suchen in diesem Moment. Ich habe keine Zeit für irgendetwas anderes. Biblisches Fasten ist der zeitlich begrenzte Verzicht auf Lebensmittel und Beschäftigungen des Lebens, um sich in besonderer Weise vor Gott zu erniedrigen und im Gebet sein Eingreifen zu erflehen. Lass uns einmal diese Definition durchgehen. Also biblisches Fasten ist der zeitlich begrenzte Verzicht auf Lebensmittel und Beschäftigungen des Lebens. Das griechische Wort für Fasten ist einfach die Verneinung von Essen, also nicht essen. Und wir sehen in der Heiligen Schrift, dass Fasten vor allem nicht essen und auch nicht trinken bedeutet. Ich nenne euch einige Beispiele. 5. Mose, Kapitel 9, Vers 18. Mose sagt, und ich warf mich vor dem Herrn nieder, wie das erste Mal, 40 Tage und 40 Nächte. Brot aß ich nicht und Wasser trank ich nicht, wegen all euren Sünden, die ihr begangen hattet, indem ihr tatet, was in den Augen des Herrn böse war, ihn zu reizen. Jona, Kapitel 3, Vers 7. Und er ließ in Ninive auf Befehl des Königs und seiner Großen ausrufen und sagen, Menschen und Vieh, Rinder und Schafe sollen gar nichts zu sich nehmen, sie sollen sich nicht weiden und kein Wasser trinken. Esra Kapitel 10, Vers 6. Und Esra stand von dem Platz vor dem Haus Gottes auf und ging in die Zelle Johanans, des Sohnes Eliaschibs. Und er übernachtete dort. Brot aß er nicht und Wasser trank er nicht, denn er trauerte über die Untreue der Weggeführten. Esther Kapitel 4, Vers 16. Geh hin, versammle alle Juden, die sich in Susa befinden, und fastet um meinetwillen, esst und trinkt nicht 3 Tage lang, Nacht und Tag. Auch ich selbst werde mit meinen Dienern ebenso fasten. Oder Paulus, den der Herr begegnete, von ihm lesen wir in Apostelgeschichte 9, Vers 9, dass er nach diesem Erlebnis 3 Tage nichts aß und nichts trank. Und auch heute noch bei den Juden, wenn sie zum Beispiel zu Yom Kippur fasten, weder essen sie noch trinken sie. Es gibt auch Stellen in der Heiligen Schrift, wo scheinbar das Trinken nicht erwähnt wird, sondern nur das Essen. Ein Beispiel kennt ihr alle, das 40-tägige Fasten unseres Herrn Jesus. Wir hören immer nur davon, dass es ihm hungerte, dass er Hunger hatte. Und die Versuchung war gerade, dass Stein in Brot verwandelt wird. Das könnte eventuell ein Hinweis darauf sein, dass unser Herr nicht auf Trinken verzichtet, denn klar ist, unter normalen Umständen würde ein Mensch das nicht überleben. Ohne Wasser, das geht nur ein paar Tage mehr nicht. Daher ist Fasten, ob nun ohne Essen und Trinken oder nur ohne Essen, aber dafür mittrinken, so ein Fasten muss natürlicherweise immer zeitlich begrenzt sein. Es ist klar, es muss temporär, kurzweilig, nur für einen gewissen Zeitraum geschehen, denn du kannst beten ohne Unterlass, du kannst aber nicht fasten ohne Unterlass. Dein Körper braucht nach einer gewissen Zeit wieder Lebensmittel. Fasten bedeutet zudem nicht Verzicht nur auf Lebensmittel, sondern auch auf die Beschäftigung des Lebens. Also wie Arbeit und Vergnügungen und sonstige Beschäftigung. Denn es geht nicht nur darum, dass du keine Lebensmittel zu dir nimmst. Denn stell dir vor, du isst zwar nichts, aber du gehst deiner normalen alltäglichen Beschäftigung nach, deinen Geschäften. Dann bringt es dir nichts, wenn du auf der Arbeit bist und dort fastest. Denn das Einzige, was es dann bewirkt, ist, dass du hungrig bist und nicht mehr leistungsfähig. Und darum ist biblisches Fasten auch immer ein sich absondern von den normalen Tätigkeiten, von deinem normalen Alltag. Und das ist tatsächlich eine Sache, die Gott kritisiert. Wir lesen das zum Beispiel in Jesaja Kapitel 58, dass sie zwar fasteten, aber immer noch ihren Geschäften nachgingen. Da heißt es in Jesaja 58, Vers 3, warum fasten wir und du siehst es nicht? Demütigen wir uns und du merkst es nicht? Und Gott spricht, siehe, am Tag eures Fastens geht ihr euren Geschäften nach und drängt alle eure Arbeiter. Also das ist kein wahres Fasten. Selbst zu arbeiten, andere zu bewegen, zum Arbeiten. Biblisches Fasten heißt, auf Lebensmittel und auf Lebensbeschäftigungen zu verzichten. Und das muss zeitlich begrenzt sein, denn irgendwann musst du wieder arbeiten und dich um deine alltäglichen Angelegenheiten kümmern. Fasten ist darum immer eine ausgesonderte, besondere Zeit. Und wir finden darum in der Heiligen Schrift verschiedene Zeitfenster, dass ganz unterschiedlich lang gefastet wurde. Manchmal einen Tag oder nur eine Tageshälfte bis zum Abend oder eine ganze Nacht wach bleiben und fasten oder 3 Tage, 7 Tage, 14 Tage, 40 Tage wie bei dem Herrn oder gar 80 Tage wie bei Mose. Aber dazu muss man sagen, dass es wohl ein übernatürliches Ereignis gewesen sein muss, 80 Tage und ja, ohne Essen und ohne Trinken, der Herr wird ihn dort auf dem Berg in besonderer, übernatürlicher Weise erhalten haben. Aber biblisches Fasten ist der zeitlich begrenzte Verzicht auf Lebensmittel und Beschäftigung des Lebens. Bei all dem geht es aber nicht einfach um den Verzicht selbst. Wenn wir nicht essen und nicht trinken und uns um keine anderen Sachen kümmern, dann zu einem besonderen Zweck. Biblisches Fasten ist der zeitlich begrenzte Verzicht auf Lebensmittel und Beschäftigung des Lebens, um sich in besonderer Weise vor Gott zu erniedrigen. Wir sehen das immer wieder in der Heiligen Schrift, dass Fasten bedeutet, ich komme jetzt zu dem Herrn, ich komme vor sein heiliges Angesicht und ich erniedrige mich. Sich zu erniedrigen bedeutet zu trauern über seine eigenen Sünden, seine eigene Hilflosigkeit und Kraftlosigkeit zu bekennen, sein eigenes Unvermögen, seine absolute Abhängigkeit von dem Herrn zu bekennen, vor dem Herrn gesteht man sich darum ein und man bekennt, ich bin gar nichts und ich kann nichts tun, wenn du nicht mit deinem Erbarmen mir beistehst. Richter Kapitel 20, Vers 26. Da zogen alle Söhne Israel und das ganze Kriegsvolk hinauf und kamen nach Bethel und sie weinten und saßen dort vor dem Herrn und fasteten an jenem Tag bis zum Abend und sie opferten Brandopfer und Heilsopfer vor dem Herrn. 2. Samuel, Kapitel 12, Vers 16. Und David suchte Gott um des Jungen willen und David fastete lange. Und wenn er hineinkam, lag er die Nacht über auf der Erde. 1. Könige 21, Vers 27. Und es geschah, als Ahab diese Worte hörte, da zerriss er seine Kleider und legte Sacktuch um seinen Leib und fastete. Und er lag im Sacktuch und ging still einher. Also wir können noch viele andere Beispiele nennen. Man liegt häufig auf dem Boden, man weint, man kleidet sich in Sacktuch, man geht still einher, man meidet die Gemeinschaft mit anderen Menschen, man hat keine Konversationen, man liegt erniedrigt und gedemütigt vor dem Herrn. Man drückt aus, dass man selbst nur Staub ist und dass der lebendige Gott eingreifen muss. Aber auch das nicht einfach zum Selbstzweck, um sich irgendwie elend zu fühlen, sondern biblisches Fasten ist der zeitlich begrenzte Verzicht auf Lebensmittel und Beschäftigung des Lebens, um sich in besonderer Weise vor Gott zu erniedrigen und im Gebet sein Eingreifen zu erflehen. Also Fasten drückt aus, wir sind nichts, wir können nichts, Gott, du musst eingreifen. Und Fasten ist darum immer begleitet mit Gebet. Es ist ein Schreien nach Gott, ein Hunger nach seinem Eingreifen. Und wir haben hier so viele Beispiele für so viele Situationen, warum man zum Herrn schreit. Exodus Kapitel 24, Mose fastet wegen all der Sünden Israels. Er ruft um das Erbarmen Gottes. Richter Kapitel 20, die Israeliten fasten, weil sie wissen, dass sie keine Weisheit haben, wie sie vorgehen sollen gegen Benjamin. Sie wissen nicht, was sie tun sollen. 2. Samuel, Kapitel 12. David fastete, weil sein Kind krank war und er wusste, er kann nichts tun, der Herr muss eingreifen. Nehemia, Kapitel 1. Nehemia fastete wegen dem elenden Zustand Jerusalems und er wusste, dass er nichts tun kann, es sei denn, der Herr greift ein. Esra, Kapitel 8, ein interessantes Beispiel. Esra hatte den Auftrag, einen Goldtransport zu organisieren und durchzuführen und das war sehr, sehr gefährlich. Und Esra vertraut hier nicht auf seine eigene Kraft, sondern wir lesen dann in Esra Kapitel 8 ab Vers 21. Und er rief dort am Fluss Hava ein Fasten aus, damit wir uns vor unserem Gott demütigten, um von ihm einen geebneten Weg zu erbitten für uns und für unsere Kinder und für alle unsere Habe. Und so fasteten wir und suchten in dieser Sache Hilfe von unserem Gott. Und er ließ sich von uns erbitten. Oder Psalm 35, wir lesen, dass David fastete für Kranke, dass Gott sie heilen möge. Daniel Kapitel 9, Daniel fastet wegen dem großen Elend seines Volkes, wegen all ihren Sünden. Er wusste, Gott muss eingreifen. Jona Kapitel 3, wie wir schon gehört haben, die Bewohner Ninives, sie rufen zum Herrn, sie demütigen sich, weil sie wissen, sie können nichts tun. Sie sind ganz auf sein Erbarmen angewiesen. So auch im Neuen Testament. Wir lesen von Hanna, die Prophetin, die fastete im Tempel, sende uns den Messias, wir brauchen dein Eingreifen. Oder in Apostelgeschichte 13, wo es um die Bestimmung und Aussendung von Missionaren geht, wo sie fasteten als ganze Gemeinde in Antiochia, Herr, du musst was tun, du musst uns zeigen, wen wir aussenden sollen. Und er tat es. Oder in Apostelgeschichte 14, wo Älteste eingesetzt werden sollen, wo die Gemeinden fasten sollen, wo das unter Fasten geschehen soll. Herr, du musst dein Werk tun. Du musst diese Männer segnen und ausstatten und ausrüsten, damit sie den Werk durch deine Kraft tun können. Also, wenn gefastet wird, dann rufen wir damit aus, Herr, mit unserer Macht ist nichts getan. Wir sind nichts und wir sind vollkommen angewiesen auf deine Hilfe. Greif ein. Und so kann es alles Mögliche sein. Es kann sein, dass wir kommen und herzlich um Vergebung bitten, um Rettung aus unserer selbstverschuldeten Not. Wir können flehen um Schutz in Bedrohung und Gefahren. Wir können um Weisheit beten in besonderen Situationen, wo Weisheit nötig und Führung nötig ist. Wir können beten bei persönlicher Not und Sünden, die wir überwinden wollen und wo wir Hilfe brauchen für uns persönlich, aber auch bei Krankheit, bei anderen und in Bezug auf die Gemeinde, dass der Herr uns Weisheit und Führung schenkt bei der Amtseinsetzung, bei der Evangelisation und so weiter und so fort. Ein Beispiel in der Heiligen Schrift ist hier besonders schön. Und das möchte ich gerne mit euch lesen in 2. Chronik, Kapitel 20. Ich schlag gerne mal mit mir auf zu 2. Chronik, Kapitel 20. Josaphat und sein Herr ist bedroht von der Übermacht der Moabiter und Ammoniter. Und da heißt es in 2. Chronik, Kapitel 20, Abvers 1. Und es geschah danach, da kamen die Söhne Moab und die Söhne Ammon, mit ihnen einige von den Meunitern, zum Kampf gegen Josaphat. Und man kam und berichtete Josaphat: Eine große Menge ist gegen dich gekommen von jenseits des Meeres von Aram. Und siehe, sie sind schon in Hatzezon-Tamar, das ist En-Gedi. Da fürchtete sich Josaphat und richtete sein Angesicht darauf, den Herrn zu suchen. Und er rief ein Fasten aus in ganz Juda. Und Juda versammelte sich, um von dem Herrn Hilfe zu suchen. Sogar aus allen Städten Judas kamen sie, um den Herrn zu suchen. Und Josaphat stand in der Versammlung Judas und Jerusalems im Hause des Herrn vor dem neuen Vorhof. Und er sprach: Herr, Gott unserer Väter, bist du es nicht, der da Gott im Himmel ist? Und bist du nicht der Herrscher über alle Königreiche der Nationen? Und in deiner Hand ist Kraft und Macht, und niemand kann gegen dich bestehen. Hast du, unser Gott, nicht die Bewohner dieses Landes vor deinem Volk Israel vertrieben und es den Nachkommen Abrahams, deines Freundes, gegeben für immer? Und sie haben darin gewohnt und haben dir ein Heiligtum darin gebaut für deinen Namen und gesagt: Wenn Unglück über uns kommt, Schwert und Strafgericht oder Pest oder Hungersnot, und wir treten vor dieses Haus und vor dich, denn dein Name ist in diesem Haus, und schreien zu dir um Hilfe aus unserer Bedrängnis, dann wirst du hören und retten. Und nun, siehe, da stehen die Söhne Ammon und Moab und die vom Gebirge Seir. Als Israel aus dem Land Ägypten kam, hast du nicht erlaubt, bei ihnen einzudringen, sondern sie mussten ihnen weichen und haben sie nicht ausgerottet. Siehe da, sie vergelten es uns, indem sie kommen, um uns aus deinem Besitz zu vertreiben, den du uns zum Besitz gegeben hast. Und jetzt hör mal: Unser Gott, willst du sie nicht richten? Denn in uns ist keine Kraft von dieser großen Menge, die gegen uns kommt. Wir erkennen nicht, was wir tun sollen, sondern auf dich sind unsere Augen gerichtet. Ihr Lieben, das ist biblisches Fasten. Wenn man erkennt, dass keine Kraft und keine Weisheit mehr in uns ist. Und dann lesen wir in Vers 13, dass ganz Juda vor dem Herrn stand mit ihren Kindern, ihren Frauen und ihren Söhnen, alle. Und dann spricht der Herr zu ihnen, Vers 15, und er sprach: Merkt auf, ganz Juda und ihr Bewohner von Jerusalem und du König Josaphat, so spricht der Herr zu euch: Fürchtet euch nicht und seid nicht niedergeschlagen vor dieser großen Menge, denn der Kampf ist nicht eure Sache, sondern Gottes. Das ist, was Fasten aussagt. Vor dem Herrn zu liegen und zu bekennen, dass man keine Kraft hat und keine Weisheit, und dass Gott sich verherrlichen soll mit seiner Macht und seiner Weisheit und seinem Eingreifen. Und tatsächlich ist es das, was die Fasten erleben: Fürchtet euch nicht und seid nicht niedergeschlagen vor dieser großen Menge, denn der Kampf ist nicht eure Sache, sondern Gottes. Wir wollen uns gleich dann am Ende noch beschäftigen damit, was der große Segen dann des Fastens ist. Aber lasst mich noch kurz etwas dazu sagen, welche Gefahren es gibt, wenn man sich mit dem Fasten beschäftigt. Fasten, haben wir jetzt gelernt, ist in sich selbst das sich erniedrigen vor Gott, das sich selbst demütigen, das Anerkennen, dass wir nichts sind und nichts dringlicher haben als Gottes Hilfe. Wir Menschen nun sind so verdorben, dass wir selbst diese heilige Sache, die Gott alleine zu seiner Ehre verordnet hat, nehmen und verdrehen ins genaue Gegenteil. Indem wir beim Fasten Gott die Ehre rauben und uns selbst verherrlichen statt Gott. Also Fasten bedeutet eigentlich, sich zu demütigen und anzuerkennen, dass man nichts ist. Und jetzt nehmen Menschen das Fasten und benutzen es dazu, sich zu erheben in ihrem Stolz. Also nicht sich zu demütigen, sich zu erniedrigen, sondern sich stolz zu erheben vor Gott. Und darum warnte Christus in Matthäus Kapitel 6, wir haben es eingangs gelesen, ab Vers 16. Wenn ihr aber fastet, so seht nicht düster aus wie die Heuchler, denn sie verstellen ihre Gesichter, damit sie den Menschen als Fastende erscheinen. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn dahin. Wenn du aber fastest, so salbe dein Haupt und wasche dein Gesicht, damit du nicht den Menschen als ein Fastender erscheinst, sondern deinem Vater, der im Verborgenen ist, und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten. Also damit man den Segen erfährt, der kommt, wenn man sich erniedrigt vor Gott, dann darfst du das Erniedrigen, das Fasten nicht verkehren in ein Greuel, in dem du es gebrauchst, um dich stolz zu erheben. Denn Stolz macht all dein Fasten und mag es noch so lange, noch so anstrengend sein. Stolz macht all dein Fasten absolut zunichte. Du machst dein Fasten zunichte, wenn du stolz bist, weil du in dem Moment, wenn du dich angeblich erniedrigst vor Gott, es in Wahrheit nicht tust, sondern unbußfertig bist, dich nicht erniedrigst, indem du umkehrst von einem selbstgerechten Leben. Davor warnt Jesaja Kapitel 58 und Zacharja Kapitel 7, dass die Israeliten äußerlich fasteten, aber in Wirklichkeit weiterhin das Böse taten, Ungerechtes ausübten und den Herrn nicht in wahrer Buße suchten. Dann ist all dein Fasten und Erniedrigen vor dem Herrn nur eine fromme Show. All dein Fasten wird dir nichts bringen, weil dein Stolz deine Demütigung in Wirklichkeit der Lüge straft. Auch bist du stolz, wenn du das tust, dieses Fasten, um vor Menschen bewundert zu werden. Das ist was, was Christus anspricht, hier in Matthäus Kapitel 6. Dass du glaubst, Menschen sollten das sehen und dass du dann als besonders gut dastehst, wie toll du bist, weil du fastest. Christus sagt, dass solche Menschen ihren Lohn dahin haben. Du sollst es lieber geheim halten, du sollst dich lieber waschen und dein Gesicht ölen und freundlich schauen, damit die Leute gar nicht auf die Idee kommen, dass du fastest. Du bist auch stolz, wenn du meinst, dass wenn du fastest, dass dir das irgendwie eine besondere Position verleiht und du andere verachten könntest, wie der Pharisäer in Lukas Kapitel 18, der sagt, Gott, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie der Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche, dass du dann denkst, wenn du das tust, dass du irgendwie super geistlich wärest. Dann hast du das Fasten in das genaue Gegenteil verkehrt. Fasten heißt, sich zu demütigen vor Gott, weil du nichts bist und keine Kraft in dir selbst hast. Du nimmst es aber und du brüstest dich und tust so, als ob du etwas Besonderes bist, als sei das eine Demonstration deiner geistlichen Kraft. Welch eine widerliche Verdrehung von dem eigentlichen Punkt des Fastens. Es ist außerdem Stolz, wenn du meinst, du müsstest irgendwelchen anderen Menschen was vormachen und dann vielleicht heimlich dein Fasten brichst, aber es nur darum geht, dass die Leute denken, du fastest, als ginge es irgendwie um Leistungsdenken. Du bist außerdem geistlich stolz, wenn du diese Zeit nicht gebrauchst, um dich in Wahrheit zu demütigen vor Gott, indem du nämlich die Zeit verschwendest und anstatt zu beten, den Herrn zu suchen und wirklich zu ihm zu flehen, lieber schläfst und Unterhaltung irgendwie nachgehst oder Arbeit nachgehst. Das ist das, was auch Jesaja Kapitel 58 anspricht. Du bist auch stolz, wenn du übertreibst, wenn es dir darum geht, irgendeine Tageszahl zu erreichen und du nicht darauf schaust, den Herrn in Demut zu suchen, sondern damit du sagen kannst, oh, ich habe 3 Tage gefastet und nicht nur ein. und stolz sagen kannst, oh, ich habe sogar auf Wasser verzichtet und nicht nur auf Speise. Du bist stolz, wenn du dich selbst überschätzt und übertreibst. Denn vergesst nicht, dass Fasten nicht ohne ist. Du musst vernünftig damit umgehen. Du darfst nicht stolz sein und meinen, du könntest jetzt irgendwie übertreiben und damit du irgendwie sagen kannst, du hättest so und so lange gefastet. In 1. Samuel Kapitel 30 lesen wir, dass die Leute einen Ägypter fanden und ihn dann zu David brachten und sie brachten ihm ein Stück Feigenkuchen und Brot und Wasser. Und dann heißt es, und er kam wieder zu sich, denn er hatte 3 Tage und 3 Nächte kein Brot gegessen und kein Wasser getrunken. Das ist, was passiert, wenn man über eine gewisse Zeit nichts isst und nicht trinkt. Es kann eine gefährliche Zeit sein und besonders jetzt bei diesen Temperaturen. Und darum geht es beim Demütigen, beim Fasten nicht einfach darum, dass du Stolz irgendwie übertreiben würdest. Es bedeutet vernünftig, verantwortungsvoll, auch mit deiner Gesundheit umzugehen, dich nicht unnötig in Gefahr zu bringen. Es geht dem Herrn nicht darum, dass du im Krankenhaus landest, an einem Tropf angeschlossen wirst, weil du irgendwie Flüssigkeitsmangel hast. Biblisches Fasten ist der zeitlich begrenzte Verzicht, das Verzichten auf Lebensmittel und Beschäftigung des Lebens, um sich in besonderer Weise vor Gott zu erniedrigen und im Gebet sein Eingreifen zu erflehen. Das kann man persönlich tun, also für sich selbst, dann sollte man das geheim halten. Christus sprach davon in Matthäus 6 und im Alten Testament lesen wir zum Beispiel in Nehemia 1, Vers 4, und es geschah, als ich diese Worte hörte, setzte ich mich hin und weinte und trauerte tagelang und ich fastete und betete vor dem Gott des Himmels. Oder Daniel Kapitel 9, Vers 3, und ich richtete mein Gesicht zu Gott, dem Herrn hin, um ihn mit Gebet und Flehen zu suchen, in Fasten und Sack und Asche. Also man kann persönlich für sich alleine fasten, aber die Heilige Schrift redet auch viel von gemeinschaftlichen Fasten, von der Versammlung. In unserem Glaubensbekenntnis in Kapitel 22 geht es tatsächlich auch um die Gemeinde, wo es heißt, es soll in besonderen Situationen eine würdevolle Demütigung unter Fasten und Danksagung in heiliger und religiöser Weise durchgeführt werden. Und das sehen wir an vielen Stellen in der Heiligen Schrift, wir haben auch schon einige gehört, und wir haben auch in Joel Kapitel 2 diese Worte ab Vers 12. Doch auch jetzt, spricht der Herr, kehrt um zu mir mit eurem ganzen Herzen und mit Fasten und mit Weinen und mit Klagen. Und zerreißt euer Herz und nicht eure Kleider. Und kehrt um zu dem Herrn, euren Gott. Denn er ist gnädig und barmherzig, langsam zum Zorn und groß an Gnade. Und er lässt sich das Unheil gereuen. Und wer weiß, vielleicht wird er umkehren und sich gereuen lassen und Segen hinter sich zurücklassen. Speiseopfer und Trankopfer für den Herrn, euren Gott. Blast das Horn auf Zion, heiligt ein Fasten, ruft einen Feiertag aus, versammelt das Volk, heiligt eine Versammlung und bringt die Ältesten zusammen. Versammelt die Kinder und die Säuglinge an den Brüsten. Der Bräutigam trete aus seiner Kammer und die Braut aus ihrem Brautgemach. Die Priester, die Diener des Herrn sollen weinen zwischen Vorhalle und Altar und sagen, Herr, blicke mitleidig auf dein Volk. Und das ist, was wir tun wollen als Gemeinde. Wir wollen schon bald einen Fastentag ausrufen, wo wir uns alle beteiligen sollen. Wir wollen uns gemeinsam erniedrigen und das Angesicht des Herrn in besonderer Weise suchen. Und wann das passiert und was wir genau tun werden und wofür wir genau fasten werden, das werden wir euch dann gesondert noch einmal als Information zukommen lassen. Aber nun lasst mich mit dieser Sache schließen. Der Herr verspricht, dass er all jene so segnet, die sich in Wahrheit vor ihm demütigen und seine Hilfe suchen. Wir hatten gelesen in Matthäus Kapitel 6, Vers 18, und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten. Also Gott schenkt Vergeltung, er schenkt Lohn dafür. Er wird dir in besonderer Weise beistehen und dir helfen und dir eingreifen. Er wird dein Flehen erhören. Aber warum segnet Gott eigentlich das Fasten? Warum belohnt er nicht zu essen? Als sei das irgendwie eine Leistung, nicht zu essen, dass man Gott damit beeindrucken könnte und er ihn jetzt mehr erhört? Nein, Fasten bedeutet, dass wir erkennen, dass wir arm im Geist sind, dass wir Bettler sind und dass Gott handeln muss. Und diese Einstellung gefällt Gott, denn Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Und er schenkt gerne all jenen, die wirklich von Herzen begreifen, dass sie keine andere Wahl haben, als dass der lebendige Gott ihnen beisteht. Und vielleicht hast du auch etwas in deinem persönlichen Leben, wo du schon lange für kämpfst, und hier hat Gott dir den Weg gegeben. Suche sein Angesicht mit Fasten, dass er eingreifen möge und tun möge, was du nicht zu tun vermagst. Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Spurgeons Gemeinde fastete häufig und er sagte einmal darüber folgende Worte, und damit möchte ich schließen. Er sagt, unsere Fastenzeiten im Tabernakel, also in ihrer Gemeinde, waren wahrlich Festtage. Niemals standen die Himmelstore weiter geöffnet. Niemals waren unsere Herzen dem Zentrum der Herrlichkeit näher. Und mögen wir das auch erleben, dass so ein Fastentag ein Festtag ist, dass die Tore des Himmels geöffnet sind und wir dem Zentrum der Herrlichkeit spürbar nahe sind und erleben, dass der Herr eingreift und unser demütiges Schreien und Flehen mächtig erhört, denn seine Kraft ist in den Schwachen mächtig, damit er und er allein alle Ehre bekommt. Gepriesen sei sein wunderbarer Name. Amen.